ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen. Wir sprechen heute über ein Urteil, auf das viele gewartet haben. Es geht um einen spektakulären Schließfachraub in einer Haspa-Filiale und die Frage, ob die Haspa für den Schaden haften muss. Außerdem geht es um Proteste an der Uni. Zuerst aber sprechen wir über den Fall einer Hamburgerin, die von ihrem Ex-Partner offenbar jahrelang betäubt und vergewaltigt worden sein soll. Dabei gehen wir nicht in die Details, aber wir wollen darüber sprechen, warum die mutmaßlichen Taten vielleicht gar nicht bestraft werden können. Heute ist der 27. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
In den letzten Jahren sind ja einige Fälle ans Licht gekommen, in denen Männer ihre Partnerin sexuell misshandelt und dabei gefilmt haben. Jetzt hat eine Hamburgerin ihre Geschichte öffentlich gemacht. Claudia Wuttke heißt sie und der Spiegel hatte zuerst über ihren Fall berichtet. Heute hat meine Kollegin Susanne Röse mit ihr gesprochen. Erst einmal, Susanne, wie geht es ihr?
Ja, sie weiß das ja alles seit fast genau einem Jahr. Sie ist ja vor einem Jahr von der Polizei gebeten worden, sich Screenshots von Videos anzuschauen. Und da hat sie dann ihre eigene Vergewaltigung gesehen, mutmaßlich durch ihren Ex-Partner und das offenbar auch über Jahre hinweg. Das beschäftigt sie natürlich sehr und zwar immer noch. Und ich glaube, das kann man sich auch gut vorstellen.
Sie hat ja ihren Fall jetzt öffentlich gemacht. Warum hat sie sich zu diesem mutigen Schritt entschlossen?
Ja, weil sie die Vergewaltigungen angezeigt hatte und die Staatsanwaltschaft hier in Hamburg hatte zunächst wegen Verjährung nur noch 2 von den mutmaßlich 67 Taten zulassen wollen. Und das hat sie dann bewogen, das öffentlich zu machen. Dazu sagt sie Folgendes.
Die Empörung und dass ich es nicht fassen kann, dass der Rechtsstaat solche Taten so ungesühnt lässt, das ist eine solche Farce für jemanden, der durch diesen Prozess gehen musste, das konnte ich nicht ertragen.
Das kann man sich auch gut vorstellen. Wie ist denn das für Sie jetzt? Also, wie sind die Reaktionen darauf?
Ja, aber dazu hat sie mir jetzt Folgendes gesagt.
Ich bin wirklich sehr froh und dankbar. Also es gibt vielleicht auch so ein bisschen die Zeit vor dem Spiegelartikel und die Zeit jetzt danach so. Mhm. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das so öffentlich machen konnte und durfte. Und ich bin total glücklich und dankbar über die Reaktionen, die wir darauf bekommen. Weil es gibt mir natürlich viel Kraft für den Prozess, der da noch ansteht und für überhaupt die nächsten weiteren Schritte. Insofern geht es mir damit im Moment recht gut.
Ja, also sie hört sich doch sehr kämpferisch und tapfer an, finde ich. Sie hat sich auch viel Unterstützung von anderen Frauen geholt, das sagte sie mir.
Das klang ja eben schon so ein bisschen durch, dass die Justiz da jetzt nicht weiterkommt. Heißt das, ein Gericht kann den Ex-Partner von Claudia Wuttke für diese mutmaßlichen Taten gar nicht belangen?
Naja, nach jetziger Gesetzeslage wohl nicht, denn die Taten verjähren ja nach 5 Jahren. So sieht das Sexualstrafrecht vor. Nach der Silvesternacht 2015, 2016 wollte die GroKo dieses eigentlich verschärfen und dabei entstand der Fehler oder die Gesetzeslücke, dass die Verjährungsfristen bei Vergewaltigungen von damals 20 auf 5 Jahre verkürzt worden sind. Also eigentlich hat man damals einen Fehler begangen, der erst jetzt so allmählich bekannt wird.
Aber wie kann es denn angehen, dass es diese Gesetzeslücke immer noch gibt? Du hast, glaube ich, auch mit Hamburgs Justizsenatorin gesprochen. Was sagt Ihnen dazu?
Ja, Anna Gallina, die setzt sich ja für eine angemessene und wirksame Strafverfolgung schwerwiegender sexueller Übergriffe schon seit langem ein. Und in 2 Wochen, da tagt ja auch die Justizministerkonferenz unter ihrem Vorsitz hier in Hamburg. Und da will sie eine mögliche Verdopplung der Verjährungsfrist vorschlagen. Und zwar für solch gravierende Taten. Insbesondere bei Vergewaltigungen, bei denen das Opfer beispielsweise betäubt war, wie das ja auch hier offenbar der Fall war. Aus Angst und Scham oder Traumatisierung zeige nicht jedes Opfer eine solche Tat zeitnah an, sagt Gallina.
Die vergleichsweise kurze Verjährungsfrist, die wir aktuell haben, kann dann dazu führen, dass solche Taten nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können. Und das wiederum hüllt den Schutzgedanken des Gesetzes aus. Deswegen brauchen wir eine gesetzliche Anpassung und zwar dringend.
Ja, und das will sie, wie gesagt, in 2 Wochen in die Justizministerkonferenz hier in Hamburg einbringen.
Und diese gesetzliche Anpassung, von der sie da spricht, könnte die dann dazu führen, dass der Ex-Partner von Claudia Wuttke für seine mutmaßlichen Taten doch noch zur Verantwortung gezogen wird?
Naja, sollten die Justizminister und Justizministerinnen das so beschließen, müsste es ja erstmal in ein Gesetz gegossen werden und dann vom Bundestag verabschiedet werden. Das dauert. Und im Fall von Claudia Wuttke weiß ich nicht, kann man jetzt, glaube ich, so gar nicht sagen. Aber die Staatsanwaltschaft, die hat laut Spiegel immerhin jetzt entschieden, dass das Verfahren wieder aufgenommen werden soll.
Ja, danke Susanne für diese Informationen. Und wie immer fällt es mir sehr schwer, von dieser Geschichte eine Überleitung zu finden zum nächsten Thema, aber ich versuch's trotzdem mal. Stellt euch vor, ihr sichert etwas Wertvolles in einem Bankschließfach und dann wird dieses Fach ausgeraubt und euer wertvoller Besitz ist weg. Wer muss dann für den Schaden aufkommen und wie hoch muss die Entschädigung überhaupt ausfallen? Dazu ist heute eine Entscheidung am Oberlandesgericht Hamburg gefallen. Konkret ging es um den Fall einer Schließfachanlage der Haspa-Filiale in Norderstedt. Die wurde 2021 von Unbekannten geöffnet und die haben insgesamt 600 Schließfächer ausgeräumt. Hanna Böhme, jetzt in Norderstedt, muss die Haspa haften? Wie ist das Urteil denn heute ausgefallen?
Nein, muss sie nicht, hat das Gericht, das Oberlandesgericht in Hamburg heute entschieden. Die Richter sind einfach davon überzeugt, dass die Haspa, in meinen Worten jetzt zusammengefasst hat, eigentlich damals alles gemacht hat, was sie hätte tun können, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn man so will. Und vor allen Dingen der springende Punkt für das Gericht war, dass das der Wissensstand einfach vor dem Einbruch war. Also konkret geht es da um einen Bewegungsmelder, der war so ein bisschen, ja, hat in dem Prozess einfach eine sehr große Rolle gespielt, weil die Frage war, ob dieser Bewegungsmelder quasi ausgereicht hat, um diesen Tresorraum ausreichend zu sichern. Und am Ende kam das Gericht jetzt zu dem Schluss, ja, dieser Bewegungsmelder war für den Wissensstand vor dem Einbruch einfach das, was die Sparkasse hätte da einbauen können. Hintergrund ist einfach, dass es kurz davor ja einen Einbruchsversuch in Hamburg-Altona gab. Mit einem ähnlichen Versuch, auch da haben die Täter damals versucht, mit einem Kernbohrer in den Tresorraum zu kommen. Und die hatten da einen Bewegungsmelder abgeklebt und der hat deshalb nicht ausgelöst. So, und die Sparkasse ist hingegangen und hat im Anschluss den Bewegungsmelder in Norderstedt ausgetauscht gegen einen moderneren. Und zu dem Zeitpunkt, so das Gericht, konnte sie eben nicht wissen, dass auch dieser Bewegungsmelder manipuliert werden kann und dann eben nicht auslöst, also ebenfalls abgeklebt wurde und dann eben nicht ausgelöst hat. Naja, und man kann sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber das ist eben laut Gericht nicht das, was zählt, sondern es zählt eben der Wissensstand vorher, also vor dem Einbruch.
Verstehe. Die Haspa hatte den Schließfachinhabern ja schon vorher bis zu 40.000 Euro gezahlt. Das war einigen zu wenig gewesen, deswegen hatten sie ja erneut geklagt. Wie haben die denn heute auf das Urteil reagiert?
Also vor Ort, muss man sagen, war tatsächlich heute keiner der Schließfachinhaber, auch nicht der Mann, um dessen Fall es jetzt heute konkret quasi stellvertretend ging. Aber wir haben mit dem Anwalt gesprochen, der hat uns in einem schriftlichen Statement schon mitgeteilt, dass er, ja, ich sag mal, das Urteil ziemlich einseitig findet und spricht da auch von einem Justizskandal, weil der Vorsitzende Richter früher bei der Hamburger Sparkasse gearbeitet hat. Das Oberlandesgericht in Hamburg ist nach eigenen Angaben ziemlich überrascht über diesen Vorwurf. Das OLG sagt dazu, dass der Richter vor über 40 Jahren seine Ausbildung bei der Haspa gemacht hat und darüber auch zu Beginn des Verfahrens direkt informiert hat. Trotzdem hätte der Anwalt keinen Antrag auf Ablehnung gestellt. Naja, klar ist auf jeden Fall, dass dieses Verfahren hier wahrscheinlich nicht enden wird am Oberlandesgericht, sondern die nächsthöhere Instanz auch noch berufen wird, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Oh, immerhin. Gibt es denn eigentlich mittlerweile Hinweise auf den oder die Täter?
Nee, tatsächlich nicht. Also es war ja ein Riesenfall damals auch in den Nachrichten. Es gab Phantombilder, es gab Bewegungsbilder bzw. Bilder von Überwachungskameras. Es gab Aktenzeichen XY und alles Mögliche dazu, aber von den Tätern gefasst sind sie bis heute nicht.
Dankeschön für diese Informationen, Hanna Böhme.
Gerne.
Ja, 2 Monate ist es her, da haben sich alle, die in irgendeiner Form mit dem Wissenschaftsstandort Hamburg zu tun haben, gefreut. Denn da war klar, die Uni Hamburg wird auch in den kommenden Jahren, in den kommenden 7 Jahren sogar, den Titel Exzellenzuniversität tragen. Und damit kriegt sie auch weiterhin als eine von wenigen Universitäten bundesweit das bedeutende Fördergeld. Gleichzeitig plant die Uni Hamburg Kürzungen beim Geld. Ja, und deshalb hat es heute eine Vollversammlung gegeben von Studierenden und Beschäftigten. Jenny Witt war dabei und hat sich das angehört. Sag mal, Jenny, die Probleme sind ja schon länger bekannt. Warum gab es denn gerade heute die Vollversammlung?
Naja, das ist sicherlich kein Zufall, weil der Senat ja gerade den Haushalt für 2027 und 2028 plant. Bis zum 24. Juni soll der Entwurf fertig sein. Und na klar, dieses Kernargument der Uni-Kampagne ist ja, dass die Uni eben einfach nicht genügend Geld vom Senat bekommt. Und deswegen will man diese Wochen jetzt nutzen, um nochmal Druck zu machen. Ganz klar, es soll noch eine Demo geschehen am 11. Juni. Es gab eine andere Vollversammlung in der MIN-Fakultät letzte Woche. Also da ist so einiges am Laufen.
Mhm. Du hast ja mit Studierenden und einer Mitarbeiterin gesprochen. Hast du mal so ein Beispiel für mich, damit ich das begreife, mit welchen Problemen die jetzt gerade zu tun haben?
Ja, das gibt ganz viele verschiedene Bereiche, wo sich die Einsparungen bemerkbar machen. Also ein Lehramtsstudent, der erzählte mir aus dem Bereich Physik, Chemie heute, dass es zunehmend schwierig ist, Professoren oder Professorinnen für die Betreuung von Abschlussarbeiten zu finden. Und er beschrieb auch noch andere Probleme.
Die Kommilitonen sind auch häufig davon betroffen, dass halt Stellen einfach nicht besetzt werden, Stellen gekürzt werden und dann halt Lehrveranstaltungen mit mehr Personen haben, Seminare, die in Hörsälen stattfinden müssen, damit die 90 Leute, die da angemeldet sind, überhaupt dieses Seminar machen können. Das ist keine vernünftige Art, Lehre zu machen. Gerade in Seminaren braucht man den Kontakt mit den Studierenden untereinander und mit den Dozierenden.
Ja, und dann war da noch Katharina, die an der MIN-Fakultät ihre Doktorarbeit schreibt. Und sie unterrichtet dort auch und berichtet, dass das Geld knapper wird, dass Stellen nicht nachbesetzt werden und andere Dinge auch geschehen.
Es gibt auch in der Geografie zum Beispiel weniger Geld für Exkursionen, die halt ganz wichtiger Teil des Studiums sind. Und auch der Zugang zu Publikationen und Statistiken, die wir für unsere Forschung brauchen, ist schon eingeschränkt. Viele Leute sind halt auch überarbeitet und schaffen es gar nicht, neben der Arbeit her noch sich zu informieren und zu Veranstaltungen zu kommen, um darüber zu diskutieren, weil sie in ihrem Arbeitsalltag schon völlig eingespannt sind.
Ja, und das hört man übrigens auch aus der Uni-Verwaltung, aus Quellen da, dass die Leute schon ganz schön angespannt sind mit der Arbeit und eben auch Stellen nicht nachbesetzt werden.
Mhm. Aber 100 Leute bei einer Vollversammlung, das ist ja nicht so viel. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass es viele Studis gar nicht so beschäftigt?
Könnte man so sehen, ja. Aber auf jeden Fall waren auf sehr viel mehr Menschen in der Sonne unterwegs als im Audimax. Und ich habe auch in den letzten Wochen mit Studierenden gesprochen, die gar keine Auswirkungen fühlen bislang. Nur, das sei trügerisch, warnt nämlich Elias Gärtner vom AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss.
Also einerseits ist es extrem warm heute natürlich. Das heißt, der Mensch geht gerne raus in die Natur. Und andererseits ist es auch einfach so, dass dieses Thema noch nicht in der Form bei allen angekommen ist. Also die Kürzungen, auch wenn sie jetzt angekündigt sind, werden noch gar nicht in dem vollen Umfang durchgeführt. Die kommen erst jetzt. Also die Mittelkürzungen, die tropfen, sage ich mal, peu à peu ein. Das heißt aber, die ganz großen Schläge, die kommen erst.
Und die will der AStA mit der Kampagne und sehr viel öffentlichen Protest verhindern.
Und wie geht's jetzt weiter? Ich meine, die Gespräche zwischen der Uni Hamburg und der Behörde laufen ja schon seit Monaten.
Ja, das habe ich die Behörde heute auch gefragt. Und die sagt weiterhin, dass die Uni Hamburg bislang durchaus genug Geld erhalten hat, sogar extra Gelder, um steigende Kosten aufzufangen. Aber dass das zu Sorgen führt, wie man jetzt diese Prozesse managt, das nehme die Behörde sehr ernst und sei dazu weiterhin in engem Austausch mit der Universität. Da zeichnet sich also momentan kein Ende ab, aber auch kein zusätzliches Geld. Und dann, was die zukünftige Finanzierung angeht, da hält sich die Behörde ein bisschen bedeckt. Aber sie sagt, sie sei mit allen Hamburger Hochschulen in einem intensiven und konstruktiven Austausch, um die nächsten Jahre, die etwas herausfordernder sein werden, gemeinsam bestmöglich zu gestalten. Aber wie genau, das könne man erst nach Abschluss des Haushaltsverfahrens sagen.
Danke, Jenny. Und zum Schluss wollen wir noch über einen ungewöhnlichen Abgang sprechen. Hamburgs Hochbahnchef Robert Henrich scheidet aus. Der Chef von 7000 Beschäftigten, der wird ab sofort freigestellt. Reinhard Postelt hat sich umgehört. Was steckt denn hinter diesem überraschenden Aus?
Nun, der Job des Hochbahnchefs ist ja einer der bedeutendsten Posten in Hamburg. Er wird mit 400.000 Euro im Jahr auch besser bezahlt als der erste Bürgermeister. Dass Henrich nun sofort von seinen Aufgaben freigestellt wird, das scheint mir in städtischen Betrieben doch beispiellos. Freigestellt heißt ja gleich raus aus dem Büro. Anfangs hat er Henrich geliefert. Er ließ mit glühendem Eifer kundenfreundliche Apps entwickeln. So kann man auf dem Handy sehen, in wie vielen Minuten mein nächster Hochbahnbus an die Haltestelle kommt. Und er hat die autonom fahrenden Hochbahn-Kleinbusse gepusht. Aber die Busse verspäten sich und bei der Max-App für Fahrgäste, da gab es offenen Streit mit der selbstbewussten HVV-Vorsitzenden Anna-Theresa Korbut. Die fühlte sich übergangen. Schließlich hat mir ein Insider berichtet, dass es Henrich an Führungsstärke mangelte. Mit seiner ausgleichenden Art habe er die anderen Vorstände nicht im Zaum gehalten.
Hat denn Verkehrssenator Agnes Tjarks den Hochbahnchef zum Rücktritt gedrängt? Was meinst du?
Soweit würde ich auf keinen Fall gehen. Tjax lobt ihn auch demonstrativ, vielleicht zu demonstrativ. Henrich habe mit großem Einsatz die U5 und das autonome Fahren fortentwickelt. Tjax hatte Henrich ja auch mal von Moja geholt, aber das Verhältnis hat sich doch klar abgekühlt. Auch weil Henrich eben sich mit dem HVV anlegte. Jetzt ging alles Knall auf Fall. Eigentlich sollte Robert Henrich gestern an der Seite von Bürgermeister Peter Tschentscher über die U5 berichten, doch sein Stuhl blieb einfach leer. Naja, und die Linke sieht jetzt den Senator in der Schusslinie. Tjax habe den Hochbahnchef zum Bauernopfer gemacht, meint sie, für Projekte, die schief liefen, um nicht selbst Verantwortung zu übernehmen.
Ja, über die U5 und die neuen Haltestellen haben wir in der Folge gestern berichtet. Wenn ihr euch dafür interessiert, es geht um die Schnellbahnanbindung des Hamburger Westens an die Innenstadt, dann hört gerne nochmal in die Folge gestern rein. Mehr Infos dazu und ein Video findet ihr auch, wenn ihr in die NDR Hamburg App klickt. Und ich will an dieser Stelle noch etwas korrigieren, was ich in der Folge gestern gesagt habe. Da habe ich ja im Zusammenhang mit den Fassadenfarben von denkmalgeschützten Gründerzeithäusern gesagt, dass es sich um eine neue Gestaltungsvorgabe handelt. Aber neu ist die Vorgabe nicht. Nur dadurch, dass jetzt mehrere denkmalgeschützte Altbauten wieder in die Originalfarbe grau oder schlammfarbig gestrichen werden sollen, ist diese Vorgabe wieder in den Fokus gerückt. Übrigens, falls ihr noch nicht über die Olympia-Bewerbung abgestimmt habt, heute ist der letzte Tag für die Briefwahl. Müsstet ihr also heute eure Wahlunterlagen mit Kreuzchen in den Briefkasten werfen, damit sie pünktlich ankommen. Oder ihr geht am Sonntag in euer Wahllokal. Und falls ihr noch eine Entscheidungshilfe braucht, in der NDR Hamburg-App haben wir euch Infos zu Olympia zusammengestellt. Und damit verabschieden wir uns und ich sage danke an Patricia Geier, die heute an den Reglern war. Morgen erzählt euch Tanja Richter wieder, was der Tag gebracht hat. Bis bald. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.